Herr Jesus, ich bete, dass du Günther Kraft gibst für die richtigen Worte. Ich bete, dass du uns das Herz auftust, damit wir hören können über den ganzen menschlichen Worten dein Reden. Amen.
Vielen Dank, Paul, für die Einladung, dass wir heute hier sein können. Ihr wisst ja, der Segen fließt immer von oben nach unten. Und wir sind ziemlich ganz oben, dann kommt bald nur noch Wasser, Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind heute zum zweiten Mal hier und es freut uns zu sehen, viele Leute da sind, obwohl wir so, ich sage immer, so lustig stuhlen müssen. Aber es ist trotzdem, ihr habt viel Platz hier drin und das ist gut, dass man da ausweichen kann und dass alle kommen können. Das ist richtig gut. Ja, preis dem Herrn. Mein Thema heute Morgen ist die Macht oder die Kraft der Worte. Und Worte, die sind ja sehr entscheidend. Das werden wir gleich noch sehen und das wissen wir im Grunde auch. Und die Bibel ist voll davon, von Worten und was gesagt worden ist und was es zu bedeuten hat. Jesus sprach zum Feigenbaum und er verdorrte. Jesus hat es kaum gesagt, da kam schon der Wurm und hat ihn niedergemacht. Jesus sagte, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Glaubensworte versetzen Berge. Das sagt man ja schon im Volksmund, ne? Glaube versetzt Berge und man hat irgendwie so eine Ahnung, dass irgendwas passieren könnte oder es ist einfach nur eine Redewendung. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das total biblisch. Worte, die im Glauben an die Bibel, an Gottes Wort gesprochen worden sind oder wenn es Zusagen waren, die er persönlich in unser Herz hineingegeben hat, dann haben die schöpferische Kraft. Dann passiert etwas, wenn die gesprochen werden. Und mit Worten begann alles. Ganz am Anfang, dann sprach Gott und Gott sprach. Er hätte es auch anders machen können, er hätte einfach nur mit dem Kopf nicken können oder so eine Handbewegung machen. Aber Gott sprach hinein ins Chaos und es werde und es wurde. Gott sprach schöpferische Worte und es geschah, wie er es gesagt hatte. Und dann, als Adam dann da war, dann hat er zu Adam gesagt, du, die Tiere, die sind alle dir untergeordnet und jetzt gib mal einen guten Namen für die. Und dann ging Adam los und er sprach zu den Tieren. Er hat gesagt, oh, du da mit dem langen Nase, du heißt jetzt Elefant. Alle konnten sehen, Elefant heißt er, prägt es euch ein. Und so hat er das durchgemacht, den Löwen benannt und was es alles gegeben hat. Und Jesus, später im Neuen Testament lesen wir, Jesus sprach zu Menschen, er sprach zu Krankheiten, er sprach zu Dämonen. Und immer hatten seine Worte Kraft zur Veränderung. Es ist immer etwas Starkes geschehen. Jesus, er sprach zum toten Lazarus. Und Lazarus kommt aus der Höhle raus. Tote hören eigentlich nicht auf Menschenworte. Aber als Jesus gesprochen hat, ist etwas geschehen. Jesus, er sprach zum Sturm. Ich habe das versucht jetzt in den letzten Tagen, aber irgendwie hat er nicht gehört. Also wir sind bewahrt geblieben, Gott sei Dank. Aber bei uns da oben hat es richtig, richtig fest geblasen. Und ich habe gedacht, jetzt ist schon mal Schluss. Aber leider hat er nicht gehört, da üben wir noch dran. Mose, er redete zu dem Felsen und der Wasser kam aus dem Felsen. Der Prophet, er sprach zu den toten Gebeinen und die wurden lebendig in dieser Vision, als er das gesehen hat. Sprach er Leben hinein und die wurden wieder lebendig. Petrus, er sagte zum Lahmen, steh auf und geh. Und der Lahme steht auf und er geht. David sagte zu Gott im 2. Samuel 22, 30, Denn mit dir kann ich Wälle, das sind feindliche Festungen, erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Es war wichtig, dass David das gesagt hat, es ausgesprochen hat, was er geglaubt hat und es auch noch so in ein Gebet mit formuliert. Das war, als er vor Saul auf der Flucht war oder errettet wurde. Mein Gott kann Grenzen überwinden und mit ihm kann ich über Mauern springen, Land einnehmen. Er erkannte und bekannte, wie er seine eigenen Begrenzungen überwinden konnte, eben durch die Kraft von Gott. Menschen kamen zu Jesus und sie sagten zu ihm, sprich nur ein Wort. Weil man wusste, wenn Jesus ein Wort spricht, dann wird gehorcht. So, deshalb muss man sich an den halten, der Worte spricht, die in Erfüllung gehen, die etwas bewegen. Die Jünger handelten auf das Wort von Jesus hin und hatten einen riesen Erfolg und das Netz war voller Fische. Worte des Glaubens verändern die Situation, in der wir uns drin befinden. Das ist eine wichtige Grundlage. Man sagt manchmal, Worte sind wie Schall und Rauch. Schall und Rauch, nicht fassbar, nicht ergreifen, nicht zu ergreifen. Und man meint jemanden, der große Sprüche macht, der einfach nur Worte benutzt, aber nichts dahinter ist und die sowieso nichts aussagend sind, auf die man sich nicht verlassen kann. Das ist eigentlich der Grund für diesen Ausspruch. Aber Worte sind eben nicht Schall und Rauch. Worte bewirken etwas. Und wenn es in diesem Beispiel wäre, dass Menschen erkennen, man kann sich auf sein Wort nicht verlassen. Er ist so und so und man wird sich entsprechend dann drauf einrichten. Worte, die wir zu Menschen reden oder zu uns selbst, können auferbauend sein oder niederreißen, zerstörend sein. Worte können Leben bringen oder eben auch den Tod. Worte können Sicherheit geben oder Angst einflößen. Das erleben wir in der letzten Zeit sehr stark, wie Worte Angst einflößen, wie Worte Verunsicherung breit machen und wie Worte etwas bewirken, was Menschen in Furcht und Angst und Schrecken setzt. Worte können Gottes Segen einladen oder stattdessen den Fluch dieser Welt. Worte haben Kraft, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Das ist einfach so. Und Jakobus, er sagt in Jakobus 5, Vers 2, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler, wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Da spricht er über die Zunge und so, wie das alles so ist. Und er sagt, wenn jemand immer richtig redet, das Richtige redet, seine Zunge sozusagen immer gut und richtig benutzt, dann ist er ein vollkommener Mensch. Ich weiß nicht, also wir müssen wohl alle zugestehen, dass es stimmt, ne? Also, dass es eine Herausforderung ist, immer das Richtige zu sagen und wir schaffen es nicht. Und wenn einer hier wäre, wir würden dem huldigen heute Morgen und ihm große Ehrerbietung erzeigen, weil es uns selber wahrscheinlich nicht so gegangen ist. Ich will heute Morgen etwas darüber sagen, wie wir zu uns selbst reden und wie Gottes Wort kraftvoll wirken kann in uns. Und in unserer speziellen Situation, wo wir vielleicht gerade eben drin sind. Jesus sagte also, wir sollen im Glauben zu dem Berg sprechen. Was machen wir? Wir sprechen über den Berg. Wir sprechen über den Berg, wie der Berg so groß ist und so uneinnehmbar ist, wie schrecklich es ist, dass man ihn nicht überwinden kann, dass die Lage zu verfahren ist, um überhaupt etwas zu bewirken. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, wir müssen uns arrangieren, so sprechen wir möglicherweise über den Berg. Und das ist es dann, was wir glauben und was wir letzten Endes auch in Empfang nehmen. Wir sind ja leider Menschen, die sich oder Meister im sich beklagen. Vor allem wir Deutschen sind da ja bekannt dafür. Und beklagen, wenn man das so übersetzt oder was genau dahinter steht, dann bedeutet es seinen Unmut über etwas äußern, sich beschweren, nörgeln, abwerten, sich äußern, maulen, jammern, murren, meckern. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Begriffe dafür. Ist jemand frei davon, von diesem Beklagen? Man könnte sich sagen, okay, ich will mir meinen Tag, also ganz bewusst einen Tag, wo ich mich nicht beklage. Und selbst wenn man das schon dann persönlich angeht und ganz bewusst angeht, dann wird man merken, dass man schon immer wieder in der Versuchung ist und dann, aber wenn man sich dann das vorgenommen hat, kann man nochmal stoppen. So, wenn man es mit einem Tag gut geschafft hat, könnte man sich eine Woche vornehmen. Und letzten Endes könnte es vielleicht sogar zu einem Lebensstil werden, wenn wir das hinkriegen, uns nicht zu beklagen. Aber ich habe selber festgestellt, wenn ich darauf achte, dann geht es schon besser. Aber wenn man so überhaupt so gar nicht drüber nachdenkt, dann kommen sehr viele Sachen, worüber man sich beklagen könnte und wo man sich auch beklagt. Wir sprechen so oft Negatives über uns selbst und über andere Menschen aus oder über die Umstände. Da gibt es ganze Klagegruppen, so Fanclubs, die sich zusammentun, weil die finden sich auch ziemlich schnell, wenn so eine Klage, so wie die Protestgruppen, die auch finden ja selbst schnell Leute, die eben auch protestieren möchten und so Klagegruppen, die immer wieder neue dazugewinnen und dann klagt man gemeinsam. Weil da fällt einem anderen noch eine Sache ein und da hast du das noch bedacht und habe ich das noch gehört. Und plötzlich ist es ein Riesending, wo man sich beklagt. Das Ergebnis ist, es ändert sich nichts zum Positiven dabei. Überhaupt gar nicht. Man fühlt sich nicht mal besser. Wenn man sich wenigstens besser fühlen würde. Aber man fühlt sich nicht mal besser, wenn man das alles durch hat. In der Regel reden wir das, was wir glauben. Man sagt ja auch, was drin ist, kommt raus. Egal, was draufsteht. Da kann draufstehen, was es will. Wenn du aufmachst oder draufdrückst, dann kommt eben entweder Senf drin. Wenn Senf drin ist, dann kommt halt Senf raus. Und wenn Tomatenmark draufsteht, ist egal. Aber wenn du draufdrückst und das kommt, dann kommt halt Senf raus. Man kann es nicht ändern. Und das bei uns Menschen ja auch, was drin ist, das kommt raus. Egal, was wir irgendwie vorzugeben, was wir vorgeben oder was draufsteht. Wenn Unzufriedenheit, Unmut, Entmutigung, Zweifel, Ärger, Enttäuschung oder Frust, Resignation in uns ist, dann kommt's auch raus. Was soll anderes rauskommen? Was sollen wir anderes verbreiten? Das ist doch die Wahrheit. Wir sprechen das aus, was wir empfinden. Wir sprechen aus, was wir glauben, woran wir gerade festhalten, was gerade in uns vorgeht. Wenn unsere Worte sich verändern sollen, dann braucht es Veränderung in unserem Denken. Die Bibel sagt, der Paulus sagt, wir sollen unseren Denksinn erneuern, unser Denken erneuern, weil ansonsten läuft es einfach gewohnheitsmäßig durch, wenn wir unseren Denksinn nicht erneuern. Und das geht eben auch durch das Wort Gottes oder hauptsächlich. Und in Sprüche 4, Vers 20, da sagt der Salomo: Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam oder Medizin ihrem ganzen Leib. Wir müssen unbedingt wissen und herausfinden, was die Bibel zu unserer jeweiligen Situation zu sagen hat. Damit wir einen Gegenpol setzen können, damit wir etwas finden, wo wir unseren Glaube draufsetzen können, wo wir einen Unterschied machen können. Ich habe mich immer wieder gewundert, wenn Leute mit Ende 40 sagen, ja, ich werde jetzt halt auch älter und es geht jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Und früher war es halt doch immer irgendwie anders. Wir hatten jemanden in der Gemeinde, schon lange her, also da war ich ja noch ziemlich jung und der war nur, ich weiß nicht, vielleicht 3 Jahre älter als ich. Aber der hat schon immer wieder gesagt, ja, man ist halt nicht mehr der Jüngste. Und dann alle möglichen Abstriche gemacht. Und so ist es ja dann auch gewesen. Man verhält sich ja auch entsprechend dem, wie man empfindet oder was man so glaubt. Und manche ertappen sich manchmal so zu reden, und als wären sie schon bereits 80 oder drüber. Und man tut dann so, wie man sich halt dann in dem Moment fühlt. Und bald handelt man dann auch so. Man könnte es so nennen, prophylaktische Schonhaltung. Und bis es dann auch soweit erreicht ist. Die Bibel sagt was ganz anderes zu diesem Thema. Jesaja 46, Vers 4. Da heißt es, ich bleibe derselbe, sagt der Gott. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bis hierher getan und ich werde es auch in der Zukunft tun, euch tragen und retten. Das wäre doch ein gutes Bekenntnis. Amen. Das kann man übrigens in jedem Alter machen, in jedem Alter sagen. Ein gutes Bekenntnis, was hier die Bibel uns vorgibt. Schau, manche Leute reden so viel über ihre Krankheiten. Und wenn die über ihre Krankheiten erzählen, dann fühlt man sich mit der Zeit schon gar nicht mehr so richtig gesund. Man fühlt schon fast den Schmerz oder was so erzählt wird und auch wenn dann berichtet wird, woher das kommt und durch welches Essen, dann auf einmal tut er schon der Magen weh und du denkst, oh, und kommt so eine Befürchtung auf, ja, das habe ja ich auch schon gegessen und das habe ich ja auch nicht so gemacht. Möglicherweise erfasst es mich auch bald. Da gibt es ja so ist das eine Medikamentenwerbung? Ich weiß nicht genau. Aber immer wieder so zwischendrin kommt diese Werbung, so penetrant, dass mit der Gürtelrose, ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen habt, also dass wir alle Gürtelrose bekommen können. Und dann gibt es natürlich irgendwie so ein bestimmtes Medikament oder irgendwas, was man machen muss, damit es nicht passiert. Aber das hören die Leute die ganze Zeit, man kann auch Gürtelrose bekommen. Und schon siehst du die Rose am Gürtel, also bevor sie überhaupt da ist. Ja, eine Frau aus meinem Bekanntenkreis, also da war ich noch ein Teenager, die hatte eine Zwillingsschwester und diese Zwillingsschwester ist an Krebs gestorben. Und dann sagte die Lebende, ich werde sicher auch Krebs bekommen und daran sterben. Das weiß ich noch als junger Kerl, dass sie das immer wieder gesagt hat. Und so kam es. Tatsächlich, die hat Krebs bekommen und ist auch daran gestorben. Wer Furcht bekennt, wird immer furchtsamer. Weil Furcht einpacken kann, ein ergreifen kann. Und da muss man etwas dagegen unternehmen. Die Bibel hätte vielleicht, also ein biblisches Bekenntnis zu diesem Fall, hätte man eigentlich vielleicht so sagen können, ich werde leben und nicht sterben, mir wird es im Jesu Namen nicht so gehen wie meiner Schwester, in Jesu Namen ist der Schutz Gottes auf mir, diese Krankheit werde ich nicht annehmen, sie wird nicht über mich kommen, ich lebe in der Kraft Gottes, danke Jesus. Wir hatten mal die waren irgendwie so in der Esoterik drin gewesen und dann hat man ihnen gesagt, also es waren junge Leute gesagt, also ich glaube zu einer Person, zu der Frau, du wirst nur so und so alt werden. Das war ein relativ junges Alter. Du wirst nur so und so alt werden. Und dann haben sie es mir erzählt, dass das gesagt und es kommt in die Nähe, dann sie kommt dann schon in die Nähe dieses Alters und Furcht kommt auf. So, was wir natürlich gemacht haben, ist, dass wir diesen Fluch gebrochen haben im Namen Jesu, dass das nicht geschieht in Jesu Namen und dass ihr nicht passiert. Es ist auch nicht passiert. Preis dem Herrn. Jüngere Leute könnten vielleicht sagen, also ich kann das nicht oder ich kann diese und jene Aufgabe nicht übernehmen, ich fürchte mich davor, das habe ich noch nie gemacht und andere können das vielleicht viel, viel besser, ich bin zu dumm dafür, zu grobmotorisch oder irgendwelche andere Gründe. Ich glaube, wenn einige, also wenn das Leute, die hier in der Gemeinde sind, so gesprochen hätten, wahrscheinlich würde es manchen Dienst überhaupt gar nicht geben. Wir haben eine junge Frau bei uns in der Gemeinde und irgendwie hat jemand sie entdeckt oder mit ihr irgendwas Technisches beigebracht. Und die hatte nie etwas so groß mit zum Beispiel mit Kameras zu tun oder mit all solchen Sachen, die man jetzt heute in der Technik hat. Hat sie nie was dazu, oder Homepages zu richten, einzurichten. Hat sie nichts damit zu tun gehabt. Aber sie hat sich darauf eingelassen und hat das so verinnerlicht und tatsächlich macht sie heute das Ganze mit den Kameras und macht das mit der Homepage und so, weil sie irgendwie das angenommen hat. Sie hätte eigentlich sagen können, das ist nicht mein Ding, ich habe damit nichts zu tun, habe noch nie was damit zu tun gehabt, aber das ist so nicht gewesen. Und ich glaube, dass manchmal solche Herausforderungen in unserem Leben sind, in unserem Alltag passieren, in der Arbeit, wo wir sind oder wenn wir in der Schule ist oder Herausforderungen, die uns an bestimmte Grenzen hinbringen. Und dann finde ich gut, dass Paulus im Philipper 4,13 sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich finde, es ist gut, wenn wir in solche Situationen kommen, zu bekennen und zu sagen, was der Herr über uns jetzt sagt, dass es möglich ist mit ihm, dass wir es tun können. Wenn Herausforderungen kommen, dann bekenne das Wort, was das dazu zu sagen hat, dass er dich fähig macht. Halleluja. Andere Leute mögen vielleicht sagen, wenn ich mich früher anders entschieden hätte, dann wäre jetzt alles anders, dann wäre jetzt alles besser. Dann wäre jetzt es nicht so gekommen, hätte ich den Menschen nicht geheiratet, dann wäre alles anders gewesen. Oder hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen, wäre ich damals nicht von dort weggezogen, hätte ich das nicht gemacht. So, dann, aber jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt muss ich mich einfach arrangieren damit. Es ist nur einfach so, man klagt weiter vor sich hin. Aber wenn man das so glaubt und das so verinnerlicht, dann wird's auch so sein. Und dann wird sich auch da nichts ändern. Dann leidet man ewig dahin. Aber die Bibel sagt, dass Gott etwas draus machen kann, wo nichts ist. Dass er aus etwas Komischem, aus etwas Krummem, etwas Geradenes machen kann. Dass Gott Situationen verändern kann, die am Anfang schlecht waren, die nicht gut waren, zu etwas Gutem oder Segensreichen machen kann. Ist das die Wahrheit? Amen. Gott kann es machen. Gott kann es machen. Und deshalb müssen wir gut aufpassen, wie wir reden über bestimmte Situationen. Zu Timotheus sagt Paulus, sage nicht, ich bin zu jung. Und man könnte es ergänzen, oder zu alt, oder es ist zu spät, oder was alles Mögliche für Argumente wären. Weil wenn wir das sagen würden, dann verpassen wir das, was Gott eigentlich mit uns tun will. Und das wäre sehr schade, weil Gott hat gute Gedanken und will jeden von uns gebrauchen, will jeden von uns in seinen Wegen führen, dass wir segensreich darin gehen können. Dann gibt es andere, die sagen, wir hatten nie viel Geld. Es war immer knapp bei uns. Wir mussten immer sparen. Und als wir hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, dann hörte man immer wieder, dass die Leute sagten, wir hatten doch nichts. Kennt ihr das auch? Wir hatten doch nichts. Und immer wenn irgendwie was so gerichtet worden ist, haben sie gesagt, wir hatten doch nichts. So, also da vielleicht gibt es jemand oder welche, die eben genauso reden. Und man sagt, man kann halt hier nicht mehr verdienen. Das werde ich mir nie leisten können. Meine Sachen gehen immer kaputt. Ich habe kein Glück, ich finde keine passende Arbeit, es gibt es einfach hier nicht. Andere sind immer besser dran als ich, ich habe nur Rechnungen zu bezahlen. Und jetzt wird noch alles teurer, wo wird es noch hinführen? Was kommt denn noch als nächstes? Wenn das immer inhaliert wird und immer kommuniziert wird, dann weißt du, wie stark der Glaube wird. Weil man das fest glaubt, was dann gesagt wird. Und du wirst bekommen, was du sagst. Deshalb braucht es ein Umdenken. Ein Umdenken, was sagt denn die Bibel zu dieser Situation? Und dann sagt die Bibel, der Herr füllt allen Mangel aus. Sorgt euch nicht für den nächsten Tag. Der Herr weiß, was ihr braucht, schon bevor ihr es überhaupt gesagt habt. Und da gibt es biblische Prinzipien, die einfach unser menschliches Denken über den Haufen schmeißen, wo einfach irgendwie nicht so reinpassen, wo unserem Verstand total gegen den Strich geht. Zum Beispiel, gebt, so wird euch gegeben. Oder bringt den ganzen Zehnten ins Kornhaus. Dann macht Gott die Fenster des Himmels auf und bedroht den Fresser. Also das sind alles so Sachen, wo dann manchmal der Verstand anfängt zu rödeln und Sachen sagt, ja, das geht nicht. Also nein, das passt überhaupt gar nicht. Wenn ich was weggebe, habe ich es nicht mehr. Und das ist ja genau mein Problem, dass ich es nicht habe. Also noch wegzugeben, heißt ja, ich habe noch weniger wie vorher. Also kann es irgendwie nicht funktionieren. Also das sind so biblische Wahrheiten und Prinzipien, die funktionieren hundertprozentig, kann ich wirklich sagen. Den Zehnten in das Kornhaus. Das Kornhaus ist die Gemeinde. Amen. Es ist die Gemeinde. Wenn das nicht so wäre, also wenn man zum Beispiel seinen Zehnten irgendwo halt woanders hingibt und so, was sicherlich auch eine gute Sache ist dort und so, aber woanders nicht in die Gemeinde, das wäre ungefähr so, wie wenn man beim Italiener isst, aber dann zum Griechen geht und dort bezahlt. Da kannst du mal gucken, was dann der Italiener macht, ob der damit einverstanden ist. Wahrscheinlich eher nicht. Glauben, da heißt, es ist ein Prinzip von Saat und Ernte. Und in diesem Wort, was in Malachi steht, das ist interessant, das steht nur einmal in der Bibel, in diesem Zusammenhang, dass wir Gott prüfen sollen. Sonst ist es immer so, dass Gott uns prüft, ne, ob unser Glaube prüft und glaubt und prüft das und prüft das. Aber da heißt es, dass wir Menschen Gott prüfen sollen, auf die Probe stellen. Und das sagt Gott, also wenn ihr das macht, wenn ihr den Zehnten bringt und mich nicht weiter bestellt, das war damals in Malachi geschrieben, dann prüft ich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Und ich garantiere euch, die Fenster vom Himmel, von Gottes Schatzkammer, da ist echt was da. Also wenn von dem Fenster des Himmels was kommt, das ist exorbitant. Da ist wirklich etwas da. Gott ist kein Armer. Amen. Seid ihr noch da irgendwie? Ja? Also, schwieriges Thema, oder? Nein, das ist eine riesige Chance. Ich bin ja im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und ich habe immer was von Zehnten gehört. So, ich habe das zwar nicht wirklich verstanden, aber ich wusste, dass man das so macht, dass es mein Vater macht, dass es die anderen Leute macht. Und da habe ich schon angefangen, von meinem Taschengeld, 4 Mark waren es damals, Taschengeld den Zehnten zu geben. Und das habe ich dann, wie soll ich sagen, sehr stolz und fröhlich in der, damals haben wir noch so Opferkästen gehabt, da reingetan. Und so und habe gedacht, ich habe den Zehnten gegeben von meinem Taschengeld. Und das ist auch so weiter geblieben, als ich dann mal verdient habe und mehr Geld zur Verfügung war. Es ist ja interessant, der Zehnte ist ja immer der Zehnte, ne? Also ist halt immer 10%. Das wird zwar irgendwie immer mehr, aber die 90 werden ja auch mehr. So, also ich habe das irgendwie so erlebt. habe es als Jugendlicher nicht wirklich verstanden, noch was alles dahinter steht und was es alles zu bedeuten hat. Aber in der Zeit konnte ich das immer mehr erfahren und erleben, wie das Gott auch gedacht hat und wie Saat und Ernte wirklich funktioniert. Wir haben dann, als wir nach der Bibelschule sind wir nach Ulm gekommen, um dort eine kleine Pionierarbeit da drin zu arbeiten, im Vikariat. Und dann haben wir irgendwie, also man hat gesagt, das ist schwierig, die können dich auch nicht bezahlen und so, und das wird schwierig. Aber wir wussten, das ist unser Platz, wir wollen da hingehen und das ist richtig gut. Und das wilde Haar, und wir wollten das dann auch, und wir wollten auch da hingehen. Und er würde unser Versorger sein. Ich hatte aber in dieser Geschichte noch gar keine Erfahrungen. Ich habe nie für Geld beten müssen. Ich habe immer, also während der Bibelschule hat meine Frau gearbeitet, haben wir davon gelebt, und BAföG hat's gegeben. Und vorher hatte ich gearbeitet. Ich habe eigentlich immer die Leute bedauert, die um Geld beten müssen, und habe gedacht, hoffentlich passiert mir das niemals. So, und wenn die Missionare kamen, Und wenn die dann erzählt haben, dass sie für eine Zahnbürste gebetet haben und Bibelschüler für eine Zahnbürste, habe ich gedacht, oh, hoffentlich die Armen, hoffentlich passiert mir das nie im Leben. Als wir dann da in der Situation waren, haben wir angefangen zu lernen, eben für alle möglichen Sachen zu beten, für die Schuhe, für die Kinder und vieles andere, was wir brauchten. Und wir waren so überwältigt, wie Gott es wahrgemacht hat, dass er Versorger ist. Und wenn Gott sagt, dass er der Versorger ist, er heißt sogar Jahwe Ire, dass er Versorger ist, dann kann er sich das leisten, weil er genügend hat. Und ich hatte mal so überlegt, ich glaube, ich hätte nie verdienen können, was Gott uns zusätzlich geschenkt hat. Ich hätte es nie verdienen können. So viele Jobs hätte ich gar nicht noch annehmen können. Aber wie wir erlebt haben, dass Gott uns versorgt und dass Gott für uns ist. Mir war ein Satz ziemlich wichtig, und der trifft zu bis heute in mein Leben. Ich konnte mir es nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Ich brauchte einfach diesen übernatürlichen Segen von Gott. Amen. Also, und das ist ja das Coole, dass wir dann mit dem Rest so zurechtkommen, weil Gott seinen Segen da drauf legt. Es ist so fantastisch. Es ist wirklich wahr. Und die Verheißung ist, dass der Herr, dass Gott dem Fresser schelten wird. Der Fresser war die Heuschrecke, die die Ernte niedergemacht hat. Heute ist der Fresser ganz andere Sachen. Kolbenfresser vielleicht oder irgendwelche Waschmaschinenfresser, Kaffeemaschinenfresser. Was alles kaputt geht, was alles zerstört werden kann und so. Also ich bete oft für meine Gerätschaften, dass der Herr weiter seine Hand drüber hält, dass mein Auto nochmal 100.000 läuft. Und so, und dass das gesegnet ist und beschützt ist, weil ich schon festgestellt habe, dass im Herrn seine Engel auch gute Automechaniker sind. Und so, die kennen sich irgendwie überall aus. Es ist so gut. Es ist so gut, wenn man den Herrn auf seiner Seite hat und er für uns ist. Halleluja. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es. Dann wird er das andere, was wir brauchen, alles dazugeben. Das ist so eine feste, klare Verheißung, da gibt's gar nichts zu deuteln. Als wir nach Mecklenburg-Vorpommern kamen, dann suchten wir uns irgendwie, sollten wir uns irgendwie einen Freundeskreis zusammenstellen, der es möglich macht, dass wir halt da hingehen, weil es ja keine Gemeinde gegeben hat. Und es war schon auch eine Herausforderung. Und ich weiß noch genau, dass wir kurz bevor wir ausgereist sind von Süddeutschland, der Vorstand gefragt hat, wie viel Geld habt ihr denn zusammen? Und ich traute mich das fast nicht zu sagen, weil das war einfach nicht ausreichend. Und dann haben die gesagt, ja, so könnt ihr nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht jetzt nicht mehr, nicht zu gehen. Ja, wir haben schon alles vorbereitet, unsere Wohnung, das Haus gekündigt und neue Wohnung angemietet und so weiter. Das gibt jetzt kein Zurück mehr. Und dann haben wir gebetet, dass Gott unser Versorger ist. Und ich kann euch sagen, das erste Mal, als dann wir tatsächlich von diesem Freundeskreis Konto und Geld für unseren Gehalt haben sollten, war es tatsächlich genau aufgegangen und war vorhanden. Und das ist jetzt schon lange her und wir leben noch fast 100% davon. Und Gott ist unser Versorger. Und ich will einfach sowas von Mut machen, dass wir uns nicht hinreißen lassen, um negativ immer zu sprechen und zu sagen, so war es immer und so wird es auch immer sein und es bleibt halt einfach so. Sondern nein, es kann sich etwas ändern, wenn Gott etwas tut. Wenn Gott eingreift, wird sich etwas verändern. Das ist so richtig cool. Man muss schauen, was die Bibel sagt und das lesen und bekennen und in sein Herz aufnehmen und sagen, Herr, das ist das Wort, das soll in mir sein. Und manchmal muss man sich seinem Verstand und seinem Herzen ein paar Mal vorlesen, bis die das glauben da drin. Und wenn das dann irgendwie zu einer Substanz wird, wie die Bibel sagt, dann kann es etwas bewirken. Gott ist unser Versorger und er ist für uns da. Amen. Ist es so? Amen. Es ist wirklich so. Es wäre vielleicht gut, wenn wir uns eine Nie-Wieder-Liste machen würden. Eine Nie-Wieder-Liste, wo wir uns so, also für uns selber halt verpflichten, uns daran zu halten oder es zu lernen. Nie wieder will ich Mangel bekennen, denn mein Gott füllt allen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Philipper 4, Vers 13. Oder nie wieder will ich Furcht und Angst, Befürchtung bekennen, denn Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Das wäre ein richtig gutes Bekenntnis, oder? Weil es gibt so vieles, wo wir Angst bekommen könnten. Aber sagen, Gott ist meine Kraft. Oder ich will nicht mehr meine Schwachheit und mein Unvermögen bekennen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Durch die Macht seiner Stärke. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Ach, das ist allein schon so ein fantastisches Wort, was einen schon erstarken lässt. Und noch eins, das ist vielleicht eins von Wichtigsten, das ist vielleicht das Wichtigste auf der Nie-Wieder-Liste. Nie wieder werde ich Sorgen bekennen, denn ich werfe meine Sorgen auf ihn, er sorgt für mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir uns Sorgen machen könnten, das ist ständig. Und wenn dann die Bibel uns sagt, werf deine Sorgen auf den Herrn, dann ist das doch eine gute Nachricht. Also jemand, der es kann, sagt uns so etwas. Er wird sich darum kümmern. Und Tatsache ist es, wenn er sich um unsere Sorgen kümmert, dann brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Amen. Also sonst würden sich ja zwei drum kümmern. Das ist nicht nötig. Also, aber wenn sich der Herr nicht drum kümmert, müssen wir uns selber drum kümmern. Das stimmt. Und dann wird es halt manchmal auch schwieriger. Wenn dein Problem, was ich jetzt hier gesagt habe, nicht dabei war, dann schau, was die Bibel sagt über deine Situation. Da gibt es wunderbare Bibel-Apps, da gibt es früher, als man noch Bücher hatte, Konkordanzen, wo man das rausfinden kann. Und dann sieht man, was sagt Gottes Wort zu meiner Situation. Und wir sollten uns angewöhnen, Worte von Gott, Worte des Glaubens aus der Bibel zu sprechen, zu formulieren, dran zu glauben und das in uns aufzunehmen. Zu sagen, meinem Gott, da kann ich. Danke, dass du eine Lösung hast für meine Situation. Wenn heute Morgen jemand hier ist, wo du sagst, es gibt keine Lösung für meine Situation und jedem, wo ich es gesagt habe, hat es bestätigt, dann ist es, kann ich es jetzt einfach mal kühn sagen, dass Gott eine Lösung hat. Amen. Und dass Gott Möglichkeiten hat, die wir überhaupt nicht sehen können. Wir waren manchmal in Situationen, da habe ich mir gedacht, also Ich habe schon viel Fantasie und ich hätte nicht mal Gott irgendwie eine gute Idee sagen können, wie er es machen soll. Also es geht überhaupt gar nicht. Wie soll das gehen? Aber Gott hat Möglichkeiten und Wege und konnte etwas tun. Zu sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Corona wird uns nicht zerstören. Amen. Und auch nicht spalten im Namen Jesus, sondern verbinden und Liebe wird entstehen und Brücken werden gebaut. Und was der Teufel als böse gedacht hat, wird etwas Gutes entstehen. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Halleluja. Und dann zu beten, das Gebet des Glaubens und ihn zu preisen. Da kommt die Danksagung dafür und zu sagen, danke Herr. Danke, Herr, du kümmerst dich drum. Immer wenn die Sorge wieder sich aufmachen will, danke, Herr, du kümmerst dich drum. Ich habe es dir doch gesagt, weißt du noch, das war doch dann da, 20. Februar war das doch. Ich habe es dir doch gesagt, ich habe es dir übergeben. Ich danke dir, du kümmerst dich drum. Herr, du kümmerst dich drum, ich danke dir dafür. Halleluja, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal kommen. Schweigen ist nicht immer Gold. Amen. Schweigen ist nicht immer Gold. Es kommt drauf an, was man dann sagt. Aber Schweigen ist nicht immer Gold. Manchmal muss man etwas sagen. Manchmal muss man es herausschreien im Namen Jesus. Man muss sagen, oh mein Gott, du kannst alles tun. Halleluja. Und Gott ist nicht erschüttert. Er sieht unser Herz an und er sieht, dass wir es ernst meinen und dass es jetzt wirklich dringend ist und dass wir wirklich seine Hilfe brauchen. Deswegen ist es gut, zu ihm zu rufen, zu ihm zu schreien und das Anliegen vor ihm zu bringen und dann auch zu bekennen und sagen, Herr, du kümmerst dich drum. Ich danke dir, dass du dich drum kümmerst. Unsere Worte sind wirklich wichtig für den positiven Verlauf unseres Lebens. So, also, ich fasse nochmal zusammen. Lasst uns umdenken in unserem Verstand, in unserem Kopf, umdenken, um zu erkennen, was der Herr über die bestimmte Situation sagt. Ihr könnt schon ein bisschen spielen. Was der Herr über bestimmte Situationen sagt und das dann zu glauben und zu vertrauen, dass das auch passiert und in Empfang nehmen. Und manchmal, ihr Lieben, manchmal muss man bestimmte Aussagen annullieren. Manchmal muss man, wo man etwas immer wieder bekannt hat und immer wieder gesagt hat, dass es so ist, aber es stimmt nicht mit dem Wort überein, muss man sagen, Jesus, es tut mir leid, vergib mir, das hat ja gar nicht gestimmt mit dem, was du sagst, es tut mir leid. Und ich löse diese Aussage auf, es soll keine Wirkung mehr haben. Im Namen Jesus hat es nichts mehr mit mir zu tun. Da muss man einen klaren Schnitt machen, damit es nicht wieder reingeht und dass man dann dauerhaft umdenken kann in dieser Situation. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich erhebe dich und ich preise dich, dass du niemals am Ende bist. Ich danke dir, dass du immer Möglichkeiten hast, dass du immer Wege hast. Und dein Wort sagt, wo, wenn es nicht da ist, dann machst du es einfach. Du sprichst hinein ein Wort und es geschieht. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen. Und dass du so viele Möglichkeiten hast, wo Leute heute Morgen vielleicht in Bedrängnis sind, wo Nöte da sind, Krankheiten da sind oder andere vielleicht bedrohliche Geschichten da sind. Ich danke dir, Herr, dass du niemals am Ende bist. Halleluja. Und wir sprechen hinein im Namen Jesus, dass Lösungen geschehen, dass Dinge sich auftun, Wege sich auftun im Namen Jesus. Halleluja. Ich bete, Herr, da wo Entscheidungen anstehen, dass du mit Weisheit kommst, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden können in Weisheit. Halleluja. Danke dir, Herr. Danke, Jesus. Können wir ihm einfach mal die Ehre geben, vielleicht einfach mit deinen eigenen Worten zu sagen, danke, Herr, und dann denk an deine Situation und sag, Herr, ich danke dir, dass du nicht am Ende bist, dass du alle Möglichkeiten hast, dass du mir hilfst in dieser Situation. Dass du heute Morgen hier gestärkt rausgehst mit dem Bewusstsein, dass Gott eine Lösung hat für dein Problem, eine Lösung hat für deine Situation. Halleluja. Ja, Herr, ich danke dir, dass du selber versprochen hast, dich um unsere Sorgen zu kümmern, dass wir es dir geben und dass du dich drum kümmern wirst. Ich preise dich dafür. Halleluja. Und wenn du jetzt irgendwie eine Sorge auf deinem Herzen hast, dann schmeiß sie doch jetzt auf Jesus. Benenne es und sag: Jesus, das ist meine Sorge, die krallt sich an mir fest. Ich geb's dir, ich werf diese Sorge auf dich und dann lass sie bei Jesus, lass sie bei ihm. Oder kannst du Danke sagen? Danke, Herr, dass du dich jetzt drum kümmerst. Dass du dich jetzt drum kümmerst. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und da, wo Versorgung notwendig ist, wo finanzielle Versorgung notwendig ist, vielleicht solltest du einfach mal probieren, was die Bibel sagt, und sehen, wie der Segen Gottes zu fließen beginnt und er sich dazu stellt und dir helfen wird und du durch das Leben durchkommst, wo er Türen auftut, um dir zu helfen und dir zu begegnen. Herr, ich danke dir, dass du Jahwe-Ire bist. Ich danke dir, dass du der Versorger bist und dass du aus dem Vollen schöpfst. Ich danke dir. Und ich danke dir, Herr, da wo Nöte sind, wo gerade jetzt auch finanzielle Nöte sind, wo Schwierigkeiten sind. Herr, da bete ich, dass du eine Tür auftust und dass Versorgung entsteht und dass niemand Mangel leiden muss im Namen Jesus. Ich danke dir, Herr. Du bist gut und wir preisen dich und wir ehren dich. Halleluja. Danke, Jesus.